Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei.
Unterdessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Genau, herzlich willkommen zum Unterdessen am Dienstag, den 12. Mai.
Ja, und wir begrüßen euch, auch wenn es draußen das Wetter nicht ganz so angenehm ist. Als ich vorhin hier rein bin, hat es leicht genieselt, also richtig, ich glaube in Norddeutschland würde man sagen Schiedwetter. Also, und es soll ja heute noch wirklich mehr regnen und auch die Woche über nicht mehr ganz so warm werden. Also wenn Leute jetzt am Donnerstag den Christi Himmelfahrt oder Vatertag feiern, es könnte ein bisschen nasser und kälterer werden, als man es eigentlich jetzt fast schon Mitte Mai erwarten wird, aber
am Wetter kann man halt ein bisschen mehr Radio hören, ne?
Genau,
und
genau, kann ein bisschen mehr drinnen bleiben.
Wir sind übrigens Donata und
Asmus.
Ja. heute erwartet uns
einmal die Kulturfragmente, schon Folge 18, und zwar Schulstücke. Dass ich mich mal überraschen, was es damit auf sich hat.
Dann kommen wir zum Kalenderblatt.
Ja, heute gehen wir etwas weiter in die Geschichte zurück, und zwar 1328. Und zwar irgendwie geteilt zwischen Frankreich und Italien befinden wir uns heute. Also lasst euch, wenn man so ein bisschen weiß, 14. Jahrhundert, Frankreich und Italien, da könnte man schon den Geschichtsbegeisterten unter euch wissen, was man damit meint, aber ich verrate noch nicht zu viel für die, nur nicht sich ein bisschen auf die Folter spannen lassen wollen.
Ich bin auch gespannt. Wir haben noch einen kleinen Gastbeitrag von Radio Korax, und zwar eine gute Pizza.
Also zu einer guten Pizza sage ich ja nie nein.
Ich auch nicht.
Und danach habe ich mit Thomas Putz von LAG, also Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur, letzte Woche ein Interview geführt, und zwar zur Lage von soziokulturellen Angeboten und so eher kleineren, nischigeren Kulturangeboten, wie es ja jetzt auch, jetzt am 8. Mai hatten wir jetzt auch noch die Feier Gold, Erfurt Glänz ist ja auch eher so ein vorher Goldstadt Braun, ist ja noch viel ein Begriff, das fällt so ungefähr in die Sparte von Soziokultur, und da habe ich mal ein bisschen nach der Lage der einzelnen Anbieter oder Angebote und Projekte gefragt, die hier so in Thüringen sind.
Und apropos Projekte, ich hatte gestern ein Interview mit den beiden Regieleuten von dem neuen Stück aus der Schotte, und zwar Schillers Die Räuber.
Ist ja jetzt, wird ja für viele ein Begriff sein, vielleicht Deutschunterricht in der Schule, wenn ja viele Leute vielleicht mal Die Räuber gesehen haben. Ich glaube, ich habe es nicht in der Schule durchgenommen, aber ich kann mich erinnern, ich habe es mal im Theater selbst gesehen, Die Räuber, aber das ist schon Ewigkeiten her.
Ich habe damals wirklich, also ich hatte irgendwie einen Deutschunterricht, in dem wir weder, also wir haben gar nichts von Schiller gemacht. Und wir haben auch nur Faust gelesen. Also ansonsten hatten wir sehr viel Lessing und anderes. Aber dafür, dass ich aus Weimar komme.
Also ich weiß noch, in meinem Deutschunterricht in der Oberstufe haben wir keinen Schiller gelesen. Wir haben keinen Goethe gelesen. Also die ganzen deutschen Klassiker hatten wir auch nicht wirklich. Wir hatten zwar als Deutsch-Abi-Thema was von Heine, aber von Heine haben wir auch nicht wirklich was gelesen. Also
ja, sehr unterschiedlich.
Ja, also es kommt immer sehr stark auf den Lehrer drauf an. Aber wir fangen erstmal an mit Musik, und da hatten wir gestern im Programm einen Beitrag von Reinhard, der auf dem Comicpark am Wochenende war. Und wenn man sich da die Bilder auch zum Beispiel aus der TA angeschaut hat, da gab es ja jemanden, die haben auch sich so ein Cosplay gemacht. Und zwar auf dem Bild war auch ein Fallout-Cosplay, das kennt man ja vielleicht.
Leute, war das dieser blaue Anzug?
Das war dieser blaue Anzug mit goldenen Streifen und so einem Gerät am Arm. Das nennt sich immer Pitboy. Das ist so wie gesagt, Computer, tragbarer Computer, aber quasi im 50er-Jahres-Stil. Also wirklich sehr unhandlich. Und aus dieser Fallout 3, die ja eigentlich die jetzt auch verfilmt wurde als Fernsehserie, ist aber eigentlich erst eine Computerspielreihe gewesen. Und da gibt es ein sehr bekanntes Lied aus den 50er Jahren original aufgenommen, und zwar von The Ink Spots, und das hat ein bisschen längere Titel, I Don't Want to Set the World on Fire. Bisschen ironischer Titel, wenn man weiß, es geht um postapokalyptische Zeiten in Amerika nach einem Fall, also nach einer Atombombe, aber ich finde, es passt und hat immer so einen schönen nostalgischen Klang.
Schöner Start in den Tag.
Auf jeden Fall.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do.
I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love, and with your admission that you feel the same,
I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Wir haben beim letzten Mal ja über ein Theaterstück gesprochen, über ein Programmheftchen. Und Björn ist auch heute wieder da und hat noch sowas Ähnliches mitgebracht. Hallo Björn.
Hallo. Ja, wir machen jetzt einfach wie beim letzten Mal schon angekündigt weiter mit den Sachen, die wir unter der kleinen Bühne gefunden haben, die, da, die ja dann perspektivisch ganz bald die Radiofreifläche wird. Und da entfesseln sich halt manchmal auch einfach noch Sachen, weil immer mal wieder Dinge zwischen die Lüftungsschlitze geschoben werden, aus Versehen mit der Hacke. Und ein weiteres Artefakt, was wir gefunden haben, ist ein, ich glaube sogar ein Spielplan, aber für welchen Monat? Ah, oh, das ist natürlich super spannend, weil auch da können wir wieder die Verlinkung machen. Ich weiß gar nicht, ob das auch in dem Sonderbeitrag, den wir vielleicht an anderer Stelle von Reinhard aus dem Dezember zum Schauspielhaus, bis da erwähnt wurde, aber auf jeden Fall in den ganz unzähligen Artikeln rund um die Schließung zwischen 2000 und 2009, die ich mal recherchiert habe, wird dann immer auch wieder erwähnt, dass viele Lehrerinnen der Erfurter Schulen gerne ins Theater gegangen sind, weil natürlich da die Möglichkeit war, die Stücke aus dem Deutsch- oder aus dem Englischunterricht mal auch zu sehen und nicht nur die Dramenstücke zu besprechen, sondern sie auch live zu erfahren. Und das hier geht in eine ähnliche Richtung. Hier haben wir nämlich so ein Liporello. Das Endformat ist quadratisch, irgendwas zwischen A6 und A7.
Bisschen so CD-Cover-Größe,
ja,
oder?
Ja, Mühe kleiner wahrscheinlich. Es faltet sich schon auf, ist ca. 40 cm lang, weil es wahrscheinlich doppelte A4 Breite hat. Naja, nichtsdestotrotz kann man hier jetzt beim Theater Erfurt, steht drüber Theater Erfurt, junges Theater im Schauspielhaus, kommst du mit. Da oben hat man zwei schöne Illustrationen, die eher an DDR-Kinderbücher erinnern, finde ich. Oder jedenfalls die, die ich kenne. Da steht drunter das Thüringer Kinder- und Jugendtheater. Und dann kann man da drunter verschiedene Stücke, die vorgestellt werden, beziehungsweise Premiere haben in 1999. Das sind unter anderem das besondere Leben des Hiltje Jans. Das ist eine Wiederaufnahme ab 10 Jahre. Das Tagebuch der Anne Frank ab 13 Jahre ist eine Premiere am 13. Oktober auf der großen Bühne. Wow. Jugendtheater auf der großen Bühne. Mhm. Das schon ist nicht alltäglich. Also ja. Die Frage ist, ob da auch Jugendliche mitgespielt haben oder nur Erwachsene, weil es ist wirklich eine große Herausforderung, diesen Sprung zu wagen. Weil es ja. Du hast eine Vorderbühne und eine Hauptbühne. Stimmt. Und 400 Leute, die zuschauen.
Das war jetzt hier das Tagebuch der Anne Frank.
Ja, ist wahrscheinlich eher für die Kinder als von den Kindern.
Erstens das und wahrscheinlich auch trotzdem auch für Erwachsene. Also ja, das wird das einfach viele Besucherinnen gezogen haben.
Dann gibt es eins auf die Fresse am 2000. Sieht ein bisschen Lucky tyrannisiert und erpresst seine Mitschüler, aber so geheim, dass es die Lehrer und Eltern nicht mitbekommen, bis sich Matthias aus Verzweiflung umbringt. Eieiei, okay.
Krass.
Da fallen mir schon wieder ganz andere Sachen ein, die jetzt aber zu weit gehen würden. Aber es klingt ein bisschen danach, wie es vielleicht auch in den 90er Jahren gelaufen ist. Ist aber nur eine Vermutung. Ich war nicht in Erfurt.
Ja, könnte eine Auseinandersetzung sein mit gesellschaftlichen
Diskursen.
Diskursen.
Das kam ja nochmal später viel. Oh Gott, lasst uns weitergehen.
Und Linie 1, das ist mir.
Ja, das ist dir bekannt? Begriff. Ja. Davor war noch das Herz eines Boxers. Ab 13 Jahren und Linie 1 ab 14 Jahre ein Rockmusical über das aufregende Leben in Berlin zwischen Jungen und Alten, Fixern und Müsli-Typen, Punks, Arbeitslosen, Kontrolleuren. Wilmersdorfer Wipfen, Desperados bahnt sich ein Mädchen aus einem Provinznest ihren Weg durch die Stadt. Mit der U-Bahn natürlich. Sie ist auf der Suche nach einem untreuen Lover und findet einen Märchenprinz. U1.
Ja, ich glaube, das ist einfach ein Stück, was unfassbar oft inszeniert wurde.
Ja, das kann gut
irgendwo
sein.
Irgendwann auch mal gesehen.
Erinnert mich ein bisschen an meine Jugend.
Ja, du.
Also, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Fixer, aber sozusagen aus irgendeinem Provinznest nach Berlin zu fahren, ja, das.
Und hast du auch deinen Märchenprinz gefunden?
Nein.
Na gut.
Den hatte ich schon zu Hause. Nee. Und das Spannende ist halt hier wieder, diese Anmeldung am unten ist sogar mit vorperforiert, die noch intakt ist, nur mal so am Rande.
Aha.
Das fand ich halt auch spannend. Diese Anmeldung bitte beim Klassenlehrer abgeben, sie verbleibt in der Schule. Also es war ein richtiger, für die Schule produzierter Abschnitt oder Leporello, wo dann die Schulklassen, deswegen ja auch nochmal der Verweis auf die Lehrerinnen und Lehrer, sich anmelden können.
Ach cool, und hier wird auch nochmal beschrieben, wie das funktioniert.
Genau, ich lese noch kurz, also es gab noch ab 4 Jahre, also dann für Grundschule, die Geschichte eines Schrankes, Pinocchio, Ratzfatz 2, beides ab 5 Jahre, die Schneekönigin ab 6, war auch eine Premiere am 25.11.99, ab 7 Jahre Clowns Zeit, ab 8 Jahre der kleine Prinz von Dänemark, in Klammern Hamlet, und ab 10 Medeas Kinder. Und hier wird nochmal beschrieben, wie das mit den Gruppenbesuchen läuft. Die Anmeldung für das Schuljahr 99-2000 im Kinder- und Jugendtheater erfolgen bis zum 29. September über die Schulen und Kindergärten durch die beigelegten Formulare. Gemerkt ist es nur Schauspielbereich, der immer noch fehlt bei uns. Die Einladung für den Theaterbesuch erhalten die angemeldeten Klassen spätestens 6 Wochen vor dem Vorstellungstermin. Sollte uns bis 14 Tage nach Erhalt der Einladung keine Änderung oder Benachrichtigung durch die Einrichtung vorliegen, schicken wir die Eintrittskarten mit Rechnung zu und freuen uns auf Ihren Besuch. Die Rechnung kann an der Vorverkaufskasse bezahlt oder bis 14 Tage nach der Vorstellung überwiesen werden. Und jetzt zu den Eintrittspreisen.
Aha.
Also damals,
ich seh's schon,
hat für Gruppenbesuche bis zur 8. Klasse 4 D-Mark für mobile Produktion pro Kopf, 5 D-Mark für Schauspielaufführung pro Kopf, 6 D-Mark für Musiktheateraufführung gekostet. Wir rechnen es jetzt mal nicht in Euro um. Das kann jeder selber machen. Das war ein Leporello-Flyer für die Schülerinnen und Schüler und die Schulen Erfurts von 99.
Das war die 18. Folge von Kulturfragmente über Reste und Relikte aus dem Schauspielhaus Kulturquartier.
Und wer sich die anderen nochmal anhören möchte, die anderen 17, die schon produziert sind, die findet die auf unserer Homepage radio-frei.de.
Genau, reisen wir zurück ins 14. Jahrhundert nun mit der nächsten Musik von Guillaume de Machaut, interpretiert von der Band Elfin. Mit dem Lied Douce Dame Jolie. Guillaume de Machaut war Dichter, der aber auch seine Werke vertont hat, was damals relativ besonders war. Und er ist einer der bedeutendsten Komponisten des 14. Jahrhunderts. Und neben kirchlichen Stücken, Stichwort Ars Nova, hat er aber ganz viel so Lob der Damen Minnegesang gemacht. Und damit wir uns für das Kalenderblatt einstimmen, kommt jetzt Douce Dame Jolie.
Douce Dame Jolie, pour Dieu ne pense smith. Sans vilain pansement, elle a
fand ich voll schön gerade.
Ich auch. Ich habe zwar nichts verstanden, weil ich hatte Französisch in der Grundschule für 2 Jahre, aber da ist jetzt nicht so wirklich viel hängen geblieben.
Es war vor allem auch Altfranzösisch. Dann also da habe ich auch nichts.
Ja, auf jeden Fall war das so Einstimmung für das Kalenderblatt. Und zwar heute am 12. Mai 1328 kam es in Rom zu einer Wahl eines Papstes. Da könnte man sich jetzt fragen, warum ist das jetzt so interessant? Und zwar kam es zur Wahl von Papst Nikolaus V. durch damals mal Bestreben des Kaisers Ludwig des Bayerns, und zwar als Gegenpapst des in Avignon residierenden Johannes dem 22. Und naja, so ein bisschen könnte man sich die Frage stellen, wie kam es da eigentlich, grundlegende Frage, warum hat eigentlich der Kaiser bei der Papstwahl mitreden wollen? Das ist immer wieder die Frage. Und da muss man schon knapp 500 Jahre ungefähr zurückgehen.
Oh Gott.
Und zwar ins 9. Jahrhundert. Und da war eigentlich der Papst nicht auf die Kaiser angewiesen, denn die gab es in Westeuropa nicht wirklich, sondern er war auf den byzantinischen Kaiser in Ostrom angewiesen. Und zwar wurde Rom zu der Zeit von den Langobarden, die aus Germanien nach Italien über die Alpen gekommen waren, wurde Rom in seinen Ländereien belagert, aber leider hatte der oströmische Kaiser selbst genug die Hände voll zu tun. Die hatten zwar in Süditalien noch so ein bisschen, also auf dem Stiefel noch ein bisschen Ländereien, aber die waren so mit sich selbst beschäftigt, dass die einfach nicht rüberkommen konnten und sagen konnten, hey, Papst schickt dauernd Briefe, was sollen wir machen? Leg's auf den Stapel zu den anderen Briefen, wir haben genug zu tun.
Das ist unwichtig.
Das ist unwichtig, es kann warten. Aber der Papst konnte halt nicht warten, denn er wurde wirklich belagert. Und er ist halt als letzte Hoffnung ist er dann nach Paris gereist zum König der Franken, und zwar zu Pippin. Und der hat eigentlich da nach Unterstützung gesucht und hat die auch gefunden. Und zwar hat dann Pippin die Langobarden aus Italien vertrieben und die Ländereien, die er dort befreit hat, an den Papst gegeben. Das ist die sogenannte pippinische Schenkung.
Das ist eine große Schenkung. Ob es da Erbschaftssteuer drauf gab?
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber es ist halt der Papst im Frühmittelalter. Da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Und zwar schenkte Pippin ihm dies 756 in der genannten pippinischen Schenkung. Und das legt wirklich das Fundament für die Allianz zwischen den Franken und dem Papst dann. Und der fränkische König hat dem Papst weltlichem Schutzmacht gegeben. Und der Papst hat gesagt, ihr seid von Gott auserwählt worden, die Könige über euer Herrschaftsgebiet zu sein. Das ist also quasi Daumen nach oben vom Papst, ihr seid legitim. Das ist fürs Hochmittelalter ja schon eine ziemlich Legitimationsschenkung an der Stelle.
Oh ja, und die haben dann weiterhin zusammengearbeitet.
Ja, das kam dann später unter dem Sohn Pippins, den Namen könnte man kennen, und zwar Karl. Der wurde dann auch quasi in diese Allianz hineingeboren. Und zwar kam es da wirklich zu einem, könnte man sagen, Allianzfall, und zwar 799 unter dem Papst Leo III. Also wir haben jetzt einen anderen Leo im Vatikan, aber es ist wirklich selber Name. Und zwar wurde der kurz nach seiner Wahl von den Familienmitgliedern seines Vorgängers angefeindet und angegriffen, also wirklich physisch angegriffen und aus Rom vertrieben. Oh. Und der musste halt an den Hof Karls des, später dann Karls des Großen fliehen. Und Karl hat sich das so angehört, hat so die Vorwürfe gehört und wollte versuchen, so dann ein Urteil drüber zu fällen. Hat aber gemeint, nee, geh mal wieder zurück nach Rom. Ich gebe dir quasi eine Schutzgarde mit nach Rom und dort könnt ihr euren quasi Gerichtsprozess austragen.
Regelt das mal unter euch, ich will damit nichts zu tun haben.
Ja, aber das war dann wirklich fast ein Jahr später und es ist dann nichts wirklich passiert. Da sagte sich Karl, ja gut, ich komme zu euch runter nach Rom.
Alles muss man selber machen.
Und dort kam es dann unter der Aufsicht von Karl dem Großen später dann zu dem Prozess, wo dann Leo der Dritte seine Unschuld beweisen konnte, aber das lag nicht daran, dass er sich wirklich bewiesen hat, dass er unschuldig war, sondern eher, dass die Anklage zu wenig Beweise vorbringen konnte. Und zwar wurde ihm unter anderem vorgeworfen, er hätte Ehebruch begangen mit einer anderen Frau. Also, und dann, er wäre wirklich aus armen Verhältnissen gekommen, er wäre sexuell übergriffig geworden, dann konnte er sich nicht. Die konnten nicht genug Beweise vorbringen und er konnte sich am 23. September 800 seine Unschuld beweisen, indem er einen Reinigungseid vollzogen hat. Zwei Tage später dann hat er eine Weihnachtsmesse gefeiert, also am 25. Dezember, und auf dieser Messe wurde Karl der Große zum weströmischen Kaiser gekrönt. Die Quellen sagen zwar, Karl hätte davon nichts gewusst, aber die Forschung heute sagt, nee, seine ganze Bestrebung war schon eigentlich, zum Kaiser sich krönen zu lassen, weil
wir ja, ein bisschen, was will man denn als König, wenn man auch Kaiser sein kann?
Ja, das ist so ein bisschen, Kaiser ist ein bisschen mehr Prestige und es ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass Leo in zwei Tagen so eine Kaiserkrönung geplant hatte, vor allem irgendwo eine Krone herbekommen hat. In zwei Tagen so eine Krone zu basten aus Gold mit Edelstein halte ich dann so ein bisschen für, naja, unglaubwürdig. Ach,
die hat man doch immer mit dabei. Genauso ja. Wie ein Zepter und so ein Apfel.
Da könnte man sich mal fragen, wir hatten jetzt in dem eigentlichen Tag für heute kam ja eigentlich nicht ein französischer Kaiser, sondern ein deutscher, also wirklich Ludwig der Bayer, also wirklich aus deutschen Landen. Und zwar das Reich Karls des Großen ging zwar von Frankreich bis, was man heute, würde man sagen, Berlin ist, glaube ich, noch mit drin gewesen, aber wirklich schon riesenreich. Mhm. Das hat aber leider nicht so lange gehalten. Schon unter seinen Enkeln wurde sein Frankenreich in drei Teile aufgeteilt. Westfranken, Mittelfranken und Ostfranken. Aber dieses mittelfränkische Reich hat nicht so wirklich lange gehalten. Daraus ist unter anderem das Königreich Italien entstanden. Das ging von Norddeutschland, also Niederlanden, bis runter nach Italien. Also wirklich schon eine breite Ausdehnung. Aber das Mittelfränkische Reich ist wirklich zusammengebrochen und im Endeffekt haben sich so alle Mächte so ein bisschen was daraus gegriffen und dann sind Ostfranken und Westfranken entstanden. Und in diesem Ostfränkischen Reich kam 955 Otto der Große, also der hat sich schon in die Fußstapfen Karls des Großen begangen, schon mit dem Namen, und der hat gegen die Ungarn gekämpft. Auch wieder fast so ein aktueller Hinweis, vor ein paar Wochen wurde in Ungarn gewählt und vor knapp 1000 Jahren haben wir Deutschen, oder die Deutschen, wenn man es jetzt so nennen will, gegen die Ungarn gekämpft.
Da wurde ordentlich verkloppt.
Ja, und das Wichtige war, er hat gegen die Ungarn 955 gewonnen und der Kaiser, der Papst hat ihn nach Rom quasi eingeladen, um ihn dort die Kaiserkrone anzubieten, war ja quasi das christliche Europa gegen die heidnischen Barbaren, die aus dem Osten eingefallen sind, verteidigt hat. Und es kam, naja, dann ein paar Jahre später, 962, also 7 Jahre später ungefähr, auch zu der Krönung Ottos des Großen als Kaisers.
Also es ist praktisch immer ein Geben und Nehmen. Ein König vertreibt irgendwelche Angreifer und wird dafür zum Kaiser gekrönt.
Ja, und wurde damit quasi als Schutzherr der Christenheit in Europa quasi legitimiert. Dann kann man jetzt sagen, durch diese Krönung zum Kaiser eines deutschen Königs wurde die Trennung zwischen Ost- und Westfrankenreich also quasi fast schon zementiert. Also früher gab es irgendwie noch so hin und her und Ländereien wurden hin und her, aber das ist mit der Krönung Otto des Großen quasi zementiert worden in die Grenzen, wie es dann später wurde. Und das führte dann zum Heiligen Römischen Reich. Deutsche Nation kam erst später dazu, weil die haben sich dann jetzt nicht wirklich deutsch verstanden. Und ja, also man könnte sich fragen, wieso wurde dann ein deutscher König zum römischen Kaiser? Das lag eher daran, dass die Barbaren die quasi römische Kultur und die römische Lebensart und vor allen Dingen das Christentum angenommen haben. Denn unter Karl dem Großen, der hat noch unsere Vorfahren hier in Thüringen und Sachsen mit dem Schwert christianisiert, wie es so schön in der Forschung heißt. Oh. Also das war schon nicht gerade freiwillig.
Oh no.
Aber jetzt könnte man sich ja fragen, wir hatten ja jetzt eigentlich als Anlauf, als Ausgangspunkt die Krönung eines Papstes in Rom, während ein anderer Papst in Avignon residiert hat.
Genau, wie kommt der denn jetzt nach Frankreich?
Ja, das ist dann wieder ein paar Jahrhunderte später, also wir bewegen uns immer in etwas größeren Zeitsprung heute, aber die Beziehung zwischen Kaiser und Papst war immer eher so die Streitfrage, wer von uns beiden hat eigentlich mehr Macht. Also sobald man zwei Leute hat, die sich eigentlich so die höchste Amtswürde quasi selbst zuschreiben, kommt es natürlich zum Konflikt. Da könnten manche so den Investiturstreit noch aus der Schule kennen. Also der Papst wollte eigentlich Bischöfe im Heiligen Römischen Reich einsetzen. Das wollte der König aber selbst machen und da kam es immer wieder zu Streitigkeiten. Eins zu nennen wäre zum Beispiel der Gang nach Canossa, also dass ein Papst quasi den Kaiser exkommuniziert hat und quasi zu sagen, du bist kein Christenmensch mehr, jeder kann dich eigentlich umbringen und der Kaiser musste sich vor dem Papst eigentlich erniedrigen, um wieder als Christ in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Und da kam es halt wirklich zu einer mehr oder weniger Schwächung der Beziehung zwischen Heiligen Römischen Kaiser und dem Papst in Rom. Und auch das Heilige Römische Reich war eigentlich nie ein geeintes Reich. Das war immer mehr oder weniger mehr oder hunderte von Kleinststaaten, die sich gegenseitig bekämpft haben. Und auch ein paar kurze Zeit davor kam es zu einer wirklichen militärischen Auseinandersetzung unter Friedrich II., könnte man vielleicht kennen, Enkel von Friedrich Barbarossa und dem Kai und dem Papst, der ihn nicht nur einmal exkommuniziert hat, sondern glaube ich bis zu dreimal wurde Friedrich II. Exkommuniziert und es wurde sogar ein Kreuzzug gegen Friedrich II. In Sizilien ausgerufen. Also die waren sich wirklich spinnefeind und auch
das
die...
Das ist auch so ein bisschen Kindergarten.
Ja, also es war...
Du gehörst nicht mehr dazu.
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Friedrich II. Einen der wenigen erfolgreichen Kreuzzüge im Heiligen Land geführt hat und das erstaunlicherweise ohne wirklich Krieg geführt zu haben. Der hat nämlich mit den Herrschern ich glaube, das müsste Ägypten gewesen sein, die damals über das Heilige Land regiert haben, hat er mit denen verhandelt.
Ach was.
Der hat nämlich selbst innenpolitisch genug zu tun, dass ich dachte, oh, nicht schon wieder Kreuzfahrer. Zum fünften Mal kommen die hier an. Und dachten die einfach, ja, ihr könnt das bisschen um Jerusalem haben. Und das war wirklich ein dauerndes Hin und Her zwischen dem deutschen Kaiser und dem Papst in Rom. Und zu dieser Zeit wurde halt das ehemalige Westfränkische Reich, damals dann Frankreich, oh Wunder, Frankreich ist daraus entstanden, ist dann immer stärker geworden und zwar unter Philipp IV. Ich werde jetzt auf den vierten Fall verzichten, weil wir haben hier nur einen Philipp in der Geschichte. Aber auch der hatte so ein bisschen Machtprobleme mit dem Papst und der hat sich zwar nicht mit Bonifatius VIII. Angelegt. Und zwar nämlich so, dass er irgendwann erfolgreich den Papst aus Rom gekidnappt hat, ihn in eine Residenz eingeschlossen hat und dann später darauf im Jahre 1303 ist Bonifatius am Schock dieser Entführung und dieses Attentats gestorben.
Boah.
Ja. Und nicht nur der französische König hatte Einfluss, auch in der Kurie, die dann eingeführt wurde, um den Papst zu wählen, hatten französische Kardinäle einen ziemlichen Einfluss. Und es kam dann mit der Nachfolgerwahl zum Bonifatius, und zwar Clemens V., war der erste Franzose auf dem Papstthron. Also man könnte sagen, ja, ist ja schön, ein Franzose ist Papst geworden, schön die Franzosen. Der ist aber nach seiner Papstkrönung, die in Lyon, also in Frankreich stattgefunden hat, der ist nicht nach Rom zurückgekehrt.
Oh, hat er keine Lust auf die lange Reise?
Könnte man meinen, könnte auch sagen, ja, warum soll ich denn mich nach Rom begeben, wo ständig irgendwie Intrigen geführt wurden und irgendwie Messerstechereien in den Rücken geführt wurden. Ich bleib lieber in Frankreich und mach quasi meinen eigenen Papstamt und meinen eigenen Papst sitzt hier in Frankreich und er hat sich dann in Avignon quasi seine Residenz aufgebaut. Die kann man übrigens heute noch begutachten. Ist ein ganz hübsches Anwesen. Aber es war halt auf dem Gebiet des französischen Königs, nicht auf dem Kirchenstaatsgebiet, das es damals schon gab. Also es war schon wirklich ein Power-Move von Philipp, den Papst, quasi aus Rom zu nehmen und ihn in sein Herrschaftsgebiet zu bringen.
Aber das ist natürlich schon ein Statement, ne?
Das ist ein Machtstatement.
Der Papst wohnt bei mir.
Ja, es gab zwar Versuche von Clemens selbst mit dem Kaiser in Deutschland zu verhandeln, dass er nach Rom zurückkehren könnte, aber das hat sich so ein bisschen der Kaiser selbst verbaut, indem er eigentlich die imperiale Politik seiner Vorgänger fortgeführt hat und eigentlich seinen Machtanspruch in Italien selbst ausbauen wollte. Also er hat sich dann so ein bisschen selbst verbaut. Und erst unter Gregor dem 11. kam es dann 1374 zu einer Rückkehr. Also es war wirklich Ewigkeiten waren eigentlich der Vatikanstaat ohne Papst. Und man muss sagen, die Bevölkerung in Rom, die wirklich in der Antike eine Millionenstadt war, ist auf den niedrigsten Punkt in der Bevölkerung seit den Punischen Kriegen. Also 1000 Jahre, wir haben so ein Bevölkerungsminimum von 1000 Jahren von zuvor erreicht. Also es war wirklich eine Gesellschaft.
Da wollte niemand mehr hin, ja.
Ja, und die haben dann, wie schon gesagt, einen Gegenpapst gewählt. Und zwar nicht nur vom Kaiser, also von einem Kaiser in Deutschland ausgehend, sondern von der Bevölkerung Roms selbst. Denn Rom selbst hatte keine wirkliche Wirtschaft. Das Einzige, womit sie Leute nach Rom geschafft haben, war halt
der Papst.
Der Papst ist hier. Der Papst ist
lasst
hier.
Lasst euch segnen.
Ja, also war wirklich, die haben eine riesige Tourismusindustrie aufgebaut. Die
damals schon.
Das war schon wirklich, die waren schon clever darin, weil alles andere hatten sie nicht wirklich. Und 1376 kam der Papst wieder zurück nach Rom. Nur kam es dann später, 2 Jahre später, zu einer Doppelwahl in Rom. Und zwischen 1378 und 1417 gab es wieder Päpste in Avignon und Päpste in Rom. Das nennt sich dann das sogenannte abendländische Schisma, was erst 1417 mit einem Konzil in Konstanz geregelt werden konnte. Und zwar gab es dann nicht nur 2 Päpste, sondern 3 Päpste. Und der Papst hat einfach sich versucht zu treffen. Und der Kaiser hat dann entschieden, ja, ihr könnt es alle nicht sein, wir wählen einen neuen Papst. Nur gab es danach immer noch Gegenpäpste in Paris und in Frankreich. Die hatten aber dann wirklich keine wirklich große Anhängerschaft mehr. Und nach 1417 ist eigentlich wirklich schon die Macht auf einen Papst zurückgewandelt worden.
Wir haben ja gerade Papst Leo den, ich glaube, 14.
Da nagel mich nicht fest, das ist irgendeine Zahl hinter Leo, aber.
Also, wir haben gerade Papst Leo, aber gibt es heute auch noch irgendwie Gegenpäpste?
Ja, es gibt sogar noch, glaube ich, insgesamt auf der Welt 13 Leute, die sich selbst Papst nennen und 3 Leute, die von sich behaupten, sie wären der nächste Papst, denn sie glauben, der nächste Papst ist der Papst der Endzeit.
Ah ja.
Also. 13 Päpste insgesamt gibt es heute und 3, die darauf warten, noch Papst zu werden. Also man muss immer sagen, die alle von sich behaupten können, sich selbst katholisch zu nennen. Also es ist so ein bisschen, also falls jemand da draußen sich selbst zum Papst erklären möchte, es sind wahrscheinlich noch Stellen offen, muss nur genug Leute von sich überzeugen. Also.
Ja, dann auf ans Werk.
Ja.
Aber was wurde denn jetzt eigentlich aus Nikolaus dem V.?
Ja, der wurde ja vom Kaiser quasi eingesetzt und der Kaiser kam selbst nach Rom, um bei der Wahl dabei zu sein. Nur kurze Zeit, nachdem der Kaiser abgereist ist, haben sich so wieder so Streitereien in Rom breit gemacht. Und naja, der war jetzt, hatte nicht so wirklich viele Freunde in der Kurie. Und da erreichte ihn aus Avignon ein Angebot vom eigentlich aus seiner Sicht Gegenpapst oder falschen Papst. Hey, wenn du deinen Titel aufgibst und nach quasi mein Gefangener wirst, kannst du hier in Frieden leben und kriegst quasi eine Pension von 200 Francs, müsste, oder auf jeden Fall 200 Goldstück pro Jahr, was eine sehr große Menge war in der Zeit. Und der hat das dankend angenommen und der ist dann bis zu seinem Lebensende quasi Anführungszeichen Gefangener seines eigentlichen Gegenpapstes gewesen und ist dort auch in Frankreich in Avignon gestorben.
Oh.
Also es war jetzt nicht so der erfolgreichste Gegenpapst.
Obwohl, also finanziell hat es sich gelohnt.
Also finanziell würde es sich für ihn gelohnt haben. Also es, und wir sehen ja jetzt auch wieder, aus Amerika kommen jetzt auch wieder so Angebote, einen Gegenpapst zu stellen. Trump will sich ja selbst zum Gegenpapst ausrichten.
Ich sehe ihn schon in so einem KI-generierten, mit Papst-Regalien irgendwelche Menschen heilen.
Das, ja. Naja, der Mann ist auch schon ein bisschen älter, aber ich weiß nicht, ob er es schaffen würde, die kürzeste Papstamtszeit aller Zeiten zu knacken, so alt wie er ist. Ich glaube, die kürzeste Papstzeit, die wir je hatten, war ein paar Wochen. Der wurde wirklich gewählt und
war plötzlich
ist dann wieder gestorben. Dann musste wieder ein neuer gewählt werden. Also würde man sagen, Aufwand nicht wert gewesen, einen neuen zu wählen, aber.
Genau, weil die natürlich auch alle anreisen müssen fürs Konklave. Und du gehst dahin, wählst, gehst nach Hause und dann heißt es ein paar Wochen später, ja, du musst jetzt schon wieder.
Ja, also das hat sich für alle Beteiligten wahrscheinlich nicht so wirklich gelohnt. Aber was wir gelernt haben in unserem Kalenderblatt, wer noch eine neue Jobchance suchen will und ein bisschen sich was noch Neuen umsehen will, der kann sich gern als Papst bewerben. So Stellen sind wahrscheinlich vakant.
Ah ja, Päpste und Gegenpäpste, darum ging es heute.
Im Kalenderblatt vom 12. Mai, und zwar Wahl eines Gegenpapstes am 12. Mai 1328. In Rom natürlich. Wir machen jetzt weiter mit Musik, die du ausgewählt hast.
Ja, bleiben wir doch kurz noch in Italien. und zwar, heute Abend ist Eurovision Song Contest. Ich bin Superfan. Und du musst jetzt drunter leiden. Und zwar hören wir uns von 2019 das Lied aus Italien an. Und zwar Mahmood Soldi.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti. Come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi. Chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Well, I do, well, I do, habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Well, I do, habibi, sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Chiedi come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va.
Steh vor dem Club, bin schon gespannt. Sag, hast du Lust auf einen Tanz? Wir treten ein, auf der Suche nach Ekstase. Doch hinterm Neonlichterschein liegt eine Tieroase. Und der Löwe versucht's bei einer Gazelle. Der Hunger macht ihn böse und er rückt dir auf die Pelle. Im Gehege geht er durch wie eine Säge. Ist bekanntlich nicht romantisch, er steht nicht aufs Gerede.
Ey, ey, das kann doch gar nicht wahr sein. Die machen sich zu zum Affen und Tänzer seh ich gar kein. Ich hätte eine Idee, ein Konzept, ja das wär einfach perfekt.
Sie brauchen einen Tanzschein, da muss ich streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Haben sie einen Tanzschein, das soll kein Witz sein, weil ohne Tanzschein, da kommen sie nicht rein. Ich schließ die Augen, dann bin ich Clubbesitzer. Und auf der schwarzen Liste stehen die Steroidenspritzer. Und auch wenn sie nur bellen und eigentlich gar nicht beißen, ja, das ist hier die Regel, Hunde müssen draußen bleiben. Ey, ey, so kann es jeden Tag sein. Wir tanzen durch die Nacht und Löwen seh ich gar kein. Ey, ey, draußen macht sich wer zum Affen, doch der Türsteher sagt mit einem Lachen. Sie brauchen einen Tanzschein, da muss ich streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Haben sie einen Tanzschein, das soll kein Witz sein, weil ohne Tanzschein, da kommen sie nicht rein. Der Gorilla in der Ecke träumt von seiner Pirouette. Er scheut sich vor den Blicken, die die Artgenossen schicken. Ich nehm ihn an der Hand, ja, bilde deinen Gang. Wir schauen uns in die Augen um, es fangen wir an. Haben sie einen Tanzschein, das soll kein Witz sein, weil ohne Tanzschein, dann kommen sie nicht rein.
Ja, das war gerade Tanzschein von Cosmo und Cosmo singt für Österreich dieses Jahr beim ESC. Aber kommen wir doch einmal nochmal einen Bogen zurück zu Pizza.
Ja, wir bleiben heute sehr italienisch, habe ich das Gefühl.
Ja, was ist deine Lieblingspizza?
So eine Rucola-Pizza ist eigentlich immer sehr gut, ja. Aber meistens, wenn eine Pizza gut gemacht ist, kann fast alles drauf. Außer Pilze, aber bei Pilzen bin ich so ein bisschen... Ja, Pilze mag ich nicht, deswegen muss nicht unbedingt auf eine Pizza drauf.
Ja, also ich bin da auch nicht so anspruchsvoll. Aber ich glaube, so eine richtige Margherita ist auch echt lecker.
Ja, vor allem, wenn man es bei einem richtigen Italiener macht, der so noch richtig gut selbst handgemacht dir eine Pizza dann vorbeibringt, das ist wirklich Himmel.
Und man kriegt sie ja auch an jeder Straßenecke oder aus dem Tiefkühlregal, wenn man abends Hunger hat.
Also Angebot ist groß.
Ja, und das Rezept zum Selbermachen wirkt auch eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Kumpel, der immer mal selbst Pizza macht und das ist dann ein größtes Highlight, aber ich habe mich da noch nicht dran getraut. Für eine richtige Pizza braucht es doch auch etwas mehr, oder? Und Radio Korax hat gesprochen mit Domenico Gentile, das ist ein Kochbuchautor und Foodblogger, und darüber, und sie sprechen über Pizza. Hören wir mal rein. Wo habe ich's? Da.
Herr Gentile, Sie beschäftigen sich ja intensiv mit der italienischen Küche. Was fasziniert Sie daran?
Ja, zum einen ist es natürlich so, dass ich damit meine Kindheitserinnerungen verbinde. Meine Sommerurlaube bei der Familie in Kalabrien, in Süditalien. Das ist also Teil meines Lebens. Und mich fasziniert in allen Jahren, in denen ich mit der italienischen Küche viel zu tun habe, fasziniert mich daran, dass sie so einfach ist, dass sie mit wenig Zutaten zurechtkommt, dass es im Endeffekt immer nachvollziehbar ist, dass man auch hier in Deutschland ohne Probleme die Zutaten überall finden kann, um einfach ein schnelles, schmackhaftes Essen für die Familie zuzubereiten.
Die Pizza findet man ja in wirklich unendlichen Variationen auf der Welt. Wo liegen denn eigentlich die Ursprünge der Pizza?
Man geht wahrscheinlich davon aus, dass man sowohl in Neapel als auch in Sizilien schon früh Handel mit dem Orient betrieben hat, hat dann so quasi diese Berührungspunkte, ich sag mal, ins Arabische. Und wahrscheinlich gibt es da einen Fladen, der ähnlich dem Fladenbrot aus irgendwie, keine Ahnung, Marokko oder Tunesien oder so stammt. So irgendwas, also so ganz genau weiß man es gar nicht.
Und wie kam es denn eigentlich dazu, dass die Pizza so beliebt in der Welt wurde?
Die Pizza ist im Endeffekt genau wie das Brot aus Teig, das im Endeffekt auch nur Wasser und Mehl ist erstmal. Lange bevor man im Endeffekt da irgendwas als Triebmittel hinzugefügt hat. Insofern ist es für jeden zugänglich. Es ist also Essen für arme Leute. Und ich glaube, das hat eben auch dazu geführt, dass jeder sich das leisten konnte. Und so wurde das extrem beliebt in der ganzen Welt. Und wie das heute halt eben ist, da hat ja jeder so seine Spezialität. Und dann hat jedes Land nochmal seine eigenen Einflüsse dazu gebracht.
Können Sie uns vielleicht ein paar Einzelheiten zum Teig, zum Ofen oder zu den speziellen Zutaten zur Pizza sagen? Was ist ja wichtig, um da eine gute Pizza zu kreieren?
Also zunächst mal ist es so, dass man Zeit braucht. Pizza ist nichts, was man mal so auf die Schnelle macht. Dafür gibt es tatsächlich Fertigprodukte. Das hat nichts mit einer guten Pizza zu tun. Eine gute Pizza besteht im Endeffekt aus einem guten Mehl. Ein vernünftiges Mehl mit einem hohen Proteingehalt, das viel Wasser speichern kann. Man macht den Teig, man lässt den Teig reifen. Das ist bei einem Brot ganz genauso. Ein Brot muss über längere Stunden oder Tage vielleicht sogar reifen. Vielleicht sogar noch mit einem Vorteig, mit einem Sauerteig. Die Italiener nennen Lievito Madre, also die Mutterhefe. Das heißt, der Teig muss reifen und das ist einem einfach entscheidend für so ein Produkt. Und dann kommen eben Zutaten wie eine vernünftige Tomate, eine gute Tomatensoße. Man braucht einen guten Käse, ein Fior di Latte, einen Mozzarella-Käse, der nicht nass ist. Der muss auf jeden Fall trocken sein. Das heißt, der muss geschnitten werden, über Nacht im Kühlschrank, auf jeden Fall im Küchenpapier, damit er austrocknen kann. Und dann kommt er kalt auf die Pizza drauf. Es braucht vernünftige Salami oder vernünftigen Schinken. Man hat einfach in den Pizzerien über viele Jahre, auch in Deutschland oder vor allem in Deutschland, eine Menge Billigprodukte verwendet, billiger Käse, billige Salami vom Vorderfleisch und so weiter, was einfach für die Pizza überhaupt nicht gut war.
Die hochwertigen Zutaten also. Halten sich denn immer noch sicherlich Klischees und Stereotype zur Pizza? Fallen Ihnen da einige ein, die Sie vielleicht auch gar nicht mehr hören können?
Also ich bin ja viel auf Social Media unterwegs und sehe immer noch dieses Rezept mit dem lauwarmen Wasser und mit dem Zucker und mit der hohen Menge an Hefe und dem Teig, den man nach einer Stunde kneten und dann schon nach einer Stunde verarbeitet zur Pizza. Das ist eine Katastrophe. Das sollten die Leute auf gar keinen Fall machen. Mal davon abgesehen, dass es eine Menge Hefe ist oder viel zu viel Hefe ist, essen die Leute rohen Teig. Ja, der Teig ist nach einer Stunde nicht gereift. Der soll 6 bis 8 Stunden reifen. Und das ist auf jeden Fall so ein Ding, das sollte auf jeden Fall verboten werden. Also man sollte auf jeden Fall das nie wieder machen.
Alles klar. Haben Sie denn eigentlich eine Lieblingspizza?
Naja, ich meine, es ist so, dass man ja die Pizza als Pizza Margherita als erste Pizza überhaupt kennt. Und das ist wohl auch die Pizza, die ich, wenn ich rausgehe, auf jeden Fall probiere. Ich mag aber auch so Sachen wie Salsiccia und Kartoffeln und Burrata obendrauf und so. So ein paar außergewöhnliche Dinge. Ich mag weiße Pizzen, die im Endeffekt nur mit Mozzarella funktionieren und dann die Sachen obendrauf. Sowas wie Mozzarella, Pistazie, Ricotta, das schmeckt mir auch sehr, sehr gut.
Ich habe gelesen, die NASA arbeitete an der Entwicklung einer Pizza für den 3D-Drucker im Weltraum. Gibt es denn Wünsche, die ja Sie vielleicht auch für die Zukunft der Pizzakultur haben?
Ja, ich habe nicht nur für die Pizzakultur, sondern überhaupt für die italienische Kultur. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass alle deutschen Restaurants, die italienische Küche machen, sich mehr an die traditionelle Küche orientieren, als überall nur schnelle Sahne, Soßen, Pizza ganz, ganz schnell zubereitet, ganz viel TK-Produkte, ganz viel Convenience-Produkte, einfach zurück zur traditionellen Küche, einfach sich so ein bisschen mehr an die Traditionen hält, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
So viel zu einer guten Pizza. Bevor wir gleich in die zweite Stunde reinsteigen und zu dem Thomas-Putz-Interview kommen, hören wir noch ein weiteres Lied vom ESC. Und zwar habe ich geguckt, was gerade in den Wettbüros ganz oben liegt. Und zwar ist das Finnland. Finnland ist ja eigentlich in den letzten Jahren immer richtig gut gewesen, was ESC angeht. Und ich finde das Lied auch okay. Ich fand die anderen von den letzten Jahren nur besser. Weil wenn Finnland gewinnt, ey, ich bin voll dabei.
Und zwar heißt es Liikennäinen.
Liikennäinen, genau. Das heißt Flammenwerfer.
Hören wir mal an, was wie der Flammenwerfer klingt.
Sabot, Sabot, tutuile, ot ku et es tuntis mua. Vähän outoo, et sä katu mun silmiin, kun viime yönä et saanut musta käsiä irti. Vaik sen sult tuntuu, niin se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi häipytät, mut tulen vieläkin leikin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin.
Zeit beginnen ja für viele die Sommerferien und damit auch das kulturpolitische Programm für viele. Und wir haben uns dafür einen Expertensohn ins Studio reingesetzt. Er macht schon einen leicht, nehmen wir es mal positiv beeindruckten Blick. Und zwar Thomas Putz von Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur, auch kurz LAG Soziokultur. Danke, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
Ja, ich danke auch. Hallo.
Jetzt können ja vielleicht viele nicht so viele mit dem Begriff Soziokultur direkt angehen. Kultur sagt einem was, Soziologie, sozial auch was, aber was heißt eigentlich Soziokultur jetzt eigentlich genau?
Ja, das ist im Prinzip ein Kunstwort, was irgendwie in den 70er Jahren entstanden ist in der alten Bundesrepublik, wo sozusagen Akteure einen Gegenpol zu der etablierten Kultur etablieren wollten und alte Fabriken besetzt haben, alte Häuser besetzt haben und dort alternative Kultur gemacht haben. Und da ist dieser Begriff entstanden, also Sozio deswegen, weil sozusagen diese gesellschaftliche Dimension in der Kultur abgebildet werden sollte. Also es sollte nicht nur Kultur für sich sein und Kunst für sich sein, sondern irgendwo auch die das gesellschaftliche Umfeld, die Probleme vor Ort, in den Stadtteilen mit in der Kulturarbeit eben aufgenommen werden. Und das war sozusagen der Ansatz. Und das ist dann hier, der Begriff hat sich etabliert und es gibt viele Diskussionen immer wieder über den Begriff, weil er sehr, ja, sehr unterschiedlich interpretiert wird, aber ja, das ist so der
Kern. Das ist
ja
jetzt schon ein bisschen abstrakter, das Gebilde gewesen. Kannst du das vielleicht an einem hier aus Erfurt oder aus der Umgebung ein lokales Beispiel nehmen, wo du glaubst, dass das am besten repräsentiert, was Soziokultur sein kann?
Ja, da fallen mir mehrere Beispiele ein, also beispielsweise das Klanggerüst in Erfurt, im Erfurter Norden, die ja eine selbstgemachte Kulturarbeit haben, die quasi ehrenamtlich arbeiten, Kulturverein gegründet haben und Kultur machen. Und das eben nicht nur im Musikbereich, sondern da gibt es auch Lesungen, da gibt es Diskussionsveranstaltungen, da gibt es Straßenfeste. Also es wirkt auch sozusagen in den Stadtteil hinein. Auf jeden Fall, dass keine Profis am Start sind, dass Leute, die Lust haben, Kultur zu machen, das auch machen und Leute, die Lust haben, sich zu beteiligen, sich beteiligen können. Also diese Beteiligung, die Partizipation ist eben auch ein wichtiges Merkmal von soziokultureller Arbeit.
Also es ist quasi Soziokultur, vor allen Dingen das, wo jetzt nicht der ausgebildete Künstler hat Jahre an der Kunstschule studiert und sein Kunstwerk bis zur Perfektion gebracht hat, sondern es ist wirklich so ein Kunst in die Gemeinschaft gebracht.
In die Gesellschaft gebracht, genau.
Und welche Arbeit übernimmt ihr denn von der